Guten Morgen zur vorletzten Sitzung. Habe ich mit Schrecken festgestellt. Jetzt versuche ich heute sehr viel in einer Sitzung zu erklären. Heute soll es ja um Heidegger gehen. Deswegen fange ich jetzt unverzüglich an. Wir hatten uns beim letzten Mal beschäftigt mit der sogenannten Phänomenologie, oder transzendentalen Phänomenologie, verstanden als Name einer philosophischen Schule. Also das Wort ist ja schon älter, Phänomenologie des Geistes beispielsweise, heißt eine bekannte Schrift von Hegel. Das ist sozusagen unterminologisch gemeint, aber es gibt auch eine philosophische Schule, die so heißt. Manche sagen auch eine Bewegung, die es gegeben hat, die phänomenologische Bewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bühne der Universitätsphilosophie betrat, mit einem neuen Methodenprogramm. Man könnte sagen, mit dem Programm einer neuen, radikalen Erfahrungsphilosophie. Alles, was sich uns in der Intuition originär sozusagen in seiner leibhaftigen Wirklichkeit darbietet, sei einfach hinzunehmen, als was es sich gibt. Aber auch nur in den Schranken, in denen es sich gibt. Diese Formel hat Edmund Husserl, der Begründer der phänomenologischen Schule, einmal geprägt im Sinne eines Prinzips aller Prinzipien der phänomenologischen Arbeitsweise. Also nochmal, alles, was sich in unserer Intuition originär sozusagen in seiner leibhaftigen Wirklichkeit darbietet, einfach hinnehmen als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich gibt. Einige allgemeine Stichworte hatte ich Ihnen zu diesem Programm genannt. Betrachten der Phänomene, so wie sie sich in unserer Erfahrung zeigen, und zu diesem Zweck das Einnehmen einer Haltung, nicht der Neutralität. Denn Neutralität oder neutral sind wir nie. Wir sind ja in unserer Erfahrung und es ist unsere Erfahrung, die es gehen soll. Aber eine Haltung der Epoche, der Urteilsenthaltung. Und das heißt, wir müssen uns vor allem von dem enthalten, soweit es geht, was normalerweise für uns selbstverständlich gehaltene Vorwegerklärungen sind, Erklärungen objektivierender Art, die wir an die Dinge herantragen. In dieser Enthaltung, Urteilsenthaltung, fragen wir uns dann und können wir erforschen, wie funktioniert unsere Erfahrung? Und welche Strukturen sind in ihr wirksam, wenn wir wirklich nur darauf achten, wie uns in der Erfahrung die Sachen selbst gegeben sind? Das ist die Frage, die Husserl interessiert, die Orientierung auf die Sachen selbst. Sie richtet sich zum einen gegen die empirischen Wissenschaften, diese Fragestellung. Vor allem gegen die Psychologie zu Husserls Zeiten. Und die Fragestellung mit den Sachen selbst richtet sich zum anderen gegen die Logik, gegen solche abstrahierende Wissenschaften, die gänzlich von der Erfahrung absehen. Auch gegen eine allzu naive Mathematik, die sozusagen irgendwo im Ideenhimmel ihre Gegenstände vermutet und diese Gegenstände nicht als erfahrungsgegründetes, gewordenes betrachtet. Husserl geht im Vergleich zu diesen beiden etablierten Forschungsmethoden oder Forschungsprogrammen, also die empirischen Disziplinen auf der einen Seite und die reine Logik oder reine Mathematik auf der anderen Seite, er geht im Vergleich zu beiden einen dritten Weg. Er setzt ganz auf die Erfahrung, aber eben nicht auf eine Erfahrung, deren Gesetzmäßigkeit man quasi von außen beobachten kann. Durch Verhaltensstudien, durch Laborbetrachtung oder dergleichen. Und er setzt auf Logik, aber auf eine, die eben nicht im Ideenhimmel zu Hause ist, sondern quasi eingenistet in der Grammatik, in den Wesensstrukturen unserer Erfahrungsweisen steckt. A priorisch, also unüberschreitbar und immer schon mitgegeben, ist bei Husserl, a priorisch ist ja ein kantischer Ausdruck, nicht das, was Kant für a priorisch erklärt hat, nämlich Strukturen der Vernunft, kategoriale Vernunftstrukturen, sondern a priorisch sind für Husserl Bedingungen der Möglichkeit unserer Erfahrung in einem irdischeren Sinne als bei Kant sozusagen. Nämlich, dass wie etwas sich gibt, wenn es sich nur so und nicht anders gibt. Und dann eben, so hieß es in dem Zitat, auch in den Schranken, in denen es sich da gibt, hier und jetzt in unserer historischen Gegenwart aufgetan werden kann. Mit diesem radikalen, auf Erfahrung und auf das Leibliche, aber leiblich als etwas von innen her zu erschließendes, gerichteten Ansatz, Sie erinnern sich in dem Zitat, dieser Formel übersetzte Husserl ja den Ausdruck originär selbst mit der Formulierung sozusagen in seiner leibhaftigen Wirklichkeit. Also der Leib ist eine ganz wichtige Größe, auf die man stößt, wenn man diese Frage nach den Sachen selbst in der Weise, wie sie sich uns geben, stellt. Mit dieser auf das Leibliche gerichteten Form von Ansatz hat die Phänomenologie tatsächlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Menge in Bewegung gebracht. Dank Husserls Methodik, der Epoche, der sogenannten, dann in dieser Haltung zu praktizierenden eidetischen Reduktion, also Rückführung auf Wesensstrukturen, auch mit der Methodik der später ebenfalls unternommenen sogenannten transzendentalen Reduktion und schließlich auch mit einem genetischen, einem auf das geschichtliche Werden der Phänomene sich konzentrierenden, ja sozusagen Rückführungsversuch, dem, was Husserl im Laufe seines Werks entfaltet hat, an methodischen vorbildlichen Untersuchungen. Mit diesen Herangehensformen konnte man plötzlich unter der Überschrift Phänomenologie das Alltagsleben ernst nehmen. Das Alltagsleben und Erfahrungsweisen, die der vorwissenschaftlichen Welt angehören. Gerade nicht im Labor nur zu haben sind, sondern sozusagen diesseits davon, in dem, auf was wir gar nicht achten, was aber unsere Alltäglichkeit unterstützt und trägt. Die vorwissenschaftliche Lebenswelt, wie Husserl den Alltag auch genannt hat, rückt in den Blick. Dieses sozusagen Forschungsprogramm und das Wichtige und Spannende, was man da in den Blick nehmen kann, hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann viele Philosophen oder in angrenzenden Gebieten arbeitende Wissenschaftler interessiert und sie haben mit diesem Methodenrepertoire gearbeitet. Ebenso wie die Rationalität des Alltags, eine latente, eine im Gewebe des Alltags verborgene Rationalität, erscheint auch bei solch einer phänomenologischen Herangehensweise eine neue Form von Eigenleben in unserer inneren und äußeren Sinnlichkeit. Wenn wir unsere Wahrnehmung abklopfen, unter diesem genauen Blick, den Husserl lehrt, dann erscheinen da verborgene, detaillierte Strukturen, die Wissenschaft bisher nicht zur Kenntnis genommen hat. Die Phänologie war mit diesem Forschungsprogramm zunächst, so wie Husserl ja auch angetreten ist, vor allem eine Erkenntnistheorie und eine Kritik bestimmter etablierter Wissenschaften, zweier Typen von Naturwissenschaft kann man sagen, der empirischen, wie gesagt, und der stark logisch ausgerichteten. Das Verfahren wurde dann aber, deswegen Bewegung, ausgeweitet. Es griff innerhalb der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sehr schnell um sich. Und Leute haben dann nicht nur in Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, mit phänomenologischen Verfahren gearbeitet. Ich nenne da mal ein paar Namen. Autoren wie etwa Max Scheler oder Ortega y Gasset haben sich versucht, an einer Phänomenologie der Werte, also sozusagen der moralischen Wesensstrukturen und an einer Phänomenologie des Gefühls. Alexander Pfänder, ein Psychologe, untersuchte den Willen mit phänomenologischen Mitteln und Oskar Becker untersuchte die Mathematik. Roman Ingarden wandte die Phänomenologie auf die Kunst an. Max Jammer und Hedwig Konrad Martius untersuchten den Raum und Helmut Plessner verwandelte die Phänomenologie in eine Anthropologie. Sie sehen, ein ganzes Feld von Forschungen hat sich sozusagen im Stil des Husserlschen Philosophierens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etabliert. Was uns am letzten Mittwoch natürlich dann vor allem interessiert hat, ist Husserls Zeittheorie, die tatsächlich aus seinem umfassenden Werk, Husserl hat wahnsinnig viel geschrieben, heraussticht als ein besonders markanter Punkt. Zentral sind die Vorlesungen zur Phänologie des inneren Zeitbewusstseins. Sie stammen im Wesentlichen aus dem Jahr 1905 und sind publiziert mit einigen späteren Manuskripten, die thematisch anschließen. Diese Vorlesungen nehmen die uns gewohnte Vorstellung vom Jetzt als Zeitpunkt. Diese Kernvorstellung prägt ja die naturwissenschaftlichen Überlegungen, auch die logischen Überlegungen zum Thema Zeit. Diese phänologischen Untersuchungen nehmen diese Vorstellung vom Jetzt als Punkt regelrecht auseinander. Zugleich konterkarieren sie aber auch die Annahme, dass ein Jetzt sei einfach gleichsam ein Abschnitt, eine Strecke oder dergleichen aus einem kontinuierlichen, dahinfließenden Zeitstrom. Am einfachen Beispiel des Tonhörens und des Hörens einer Melodie zeigt Husserl, dass der erklingende und auch der soeben beendete Ton, wenn wir genau untersuchen, was da eigentlich in der Wahrnehmung passiert, dass diese beiden, also dass die Töne nicht einfach aufhören, beginnen und aufhören, so wie vielleicht die messbaren Schallwellen sich darstellen würden, wenn man die sozusagen misst oder mit dem Mikrofon aufnimmt und visualisiert, sondern die Tonwahrnehmung besitzt ihre eigentümliche Struktur von, ja, heute würden wir wahrscheinlich sagen, Nachhaltigkeit. Der Ton sinkt erst allmählich weg, auch wenn er vielleicht also physikalisch gesehen schon beendet ist oder auch wenn schon neue Töne dazukommen. So betrachtet besteht eine Gegenwart, also das, was wir im Bewusstsein als jetzt zugleich haben, halten und realisieren, im Grunde eben nicht aus einzelnen Punkten, die diskret nacheinander folgen, sondern aus einem ganzen Geflecht, nicht nur von Quelleneindrücken, sondern auch von nachklanghaften, Husserl nennt das retentionalen Spuren, die sich einmischen und überlagern. Die sich einmischen jeweils in das, was gleichzeitig mit im Spiel ist, vorher, nachher, zugleich, und das, was absinkt. Das, was wir jetzt nennen, als jetzt zu bezeichnen gewöhnt sind und auch so als eines erfahren oder nehmen, erscheint phänologisch gesehen als ein ganzes Feld. Es ist im Grunde nichts Kompaktes, dieses Jetzt, kein Punkt sowieso, aber auch kein Block, sondern es ist ein in sich wechselwirkendes, dynamisches Interferenzphänomen. Sie erinnern sich vielleicht an diese etwas einfache Grafik, mit der das wirkt, also die Art der Überlagerung von Husserl so in diesem Graphismus zunächst mal deutlich gemacht wird. Das Ganze ist noch viel komplexer, wenn man sich eine Melodie oder dergleichen vorstellt mit den ganzen Umgebungsgeräuschen. Hätten wir also sozusagen ganze Kaskaden von diesen wegsinkenden, diese Diagonale markiert das Wegsinken und die obere Linie sozusagen die Aktualeindrücke, die Quellpunkte, wenn man so sagen wollte, die aber eben nicht allein dastehen, sondern unterlegt sind von diesen wegsinkenden, aber retentional noch mit wahrgenommenen gerade eben Eindrücken oder eben noch Eindrücken etc. Das Jetzt ist nur ein Quellpunkt, einer unter vielen Quellpunkten in einem Gefüge. Und also eigentlich ist das jetzt eben mehr, es ist ein Bündel von solchen Eindrücken. Und diese einzelnen Momente zeigen uns, dass das Jetzt quasi nur als Grenzphänomen einer komplexen, sich erstreckenden Erfahrung eines Wegsinkens in einem Jetztfeld sozusagen darstellt. Wir halten das eben Gehörte retentional noch eine Weile lang in Präsenz oder besser vielleicht könnte man sagen in Kopräsenz mit einer Fülle von weiteren Eindrücken, die wir haben zugleich und die auch wechseln und rückwirken aufeinander, vor- und rückwirken aufeinander. Der einzelne Ton als Teil einer Zeitgestalt, wenn er geendet hat, verblasst und versinkt. Aber er ist eben nicht unwirksam während dieser Phase, sondern noch Teil der akustischen Gestalt, könnte man vielleicht sagen. Husserl bezeichnet dieses Verblassen, also dieses noch im Spiel bleiben der retentionalen Eindrücke hier in diesem sozusagen unterirdischen oder in diesem Unterwasserbereich, dieser nach unten wegsinkenden Eindrücke. Er bezeichnet das als eine Art von primärer Erinnerung, dieses Retentionale. Und erst wenn diese ganz beendet ist, und das ist sozusagen nichts Punktuelles, das reißt nicht ab, sondern das ist eine Art Versinken, das ist das Bild. Erst wenn dieses primäre Erinnern ganz beendet ist, kann das Erlebte, etwas Erlebtes, tatsächlich zu einer Erinnerung in dem uns vertrauten Wortsinne werden. Also zu etwas echt Vergangenem. Erst wenn wir so jenseits dieser Zone des Wegsinkens sind, wenn es nicht mehr um Retention geht, kann etwas tatsächlich als Erinnerung erinnert werden. Husserl bezeichnet dieses Zweite, dieses eigentliche Erinnerung, das Erinnern, das jenseits der Retention erst einsetzen kann, als sekundäre Erinnerung. Im Gegensatz zur Retention, die tatsächlich mit dem aktuell Gegenwärtigen ja Kontakt hält und auch noch in ihm aktiv mit im Spiel ist, ist das sekundäre Erinnern vollständig anderswo hingewandt. Es ist eine neue Einstellung, es muss sozusagen eigens etwas heraufbeschworen werden, das erinnert wird und hat mit dem Aktualeindruck und seinem Nachhall nichts zu tun. Husserl drückt das so aus, dass er sagt, das eigentliche Erinnern ist eine originäre Reproduktion. Also wir produzieren etwas als Erinnerung. Es wird nicht kontinuierlich allmählich zur Erinnerung, indem es eben sozusagen aus der Gegenwart so weggleitet. Husserls Rekonstruktion der inneren Beschaffenheit des Jetzt wird noch einmal immens komplizierter, nimmt man neben der Richtung in die Vergangenheit noch die Protension hinzu. Nämlich eine im Prinzip genauso funktionierende, nur spiegelbildlich, also ähnlich komplexe Art von Erwartungsvorhof, der sich gleichsam ein Stück weit in die Zukunft vorerstreckt. Das gehört nach Husserl auch zum Gegenwartsfeld hinzu. Wir haben nicht nur dieses im Bewusstsein bleiben für eine gewisse Zeit, sondern wir haben auch dieses Erwartungshafte noch nicht, aber schon mit im Spiel. Husserls kleinteilige Analyse legt erneut die Frage nahe, ja, was ist denn nun vor dem Hintergrund dieser kleinteiligen, wie gesagt, weit aufgefächerten, komplexen Vorstellung von Bewusstsein als einem regelrechten Vergegenwärtigungsfeld, was ist denn dann nun Zeit? Husserl durchdenkt das und endet in einer paradoxen Bestimmung. Er nimmt hinter dieser gleichsam vorempirischen Zeit in unserem Bewusstsein, also hinter diesem Bewusstseinsfeld, das in dieser Weise komplex strukturiert ist, noch einmal eine letzte Horizontfigur an. Er gibt als Bedingung der Verlaufsstruktur des Jetzt mit einer Metapher an, es gibt einen absoluten zeitkonstituierenden Bewusstseinsfluss. Das ist ein Bild, das habe ich in der letzten Vorlesung noch nicht genannt. Hinter all dem Bewusstseinsgeschehen in dieser gleitenden, übergängigen Art erstreckt sich die Zeit, paradox gesprochen, als eine Art vielfältiges, selbst nicht bereits im eigentlichen Sinne jetzt sozusagen erfahrbar zeitliches, stehend ursprüngliches Fließen oder sowas in der Art. Sie merken schon, das Bild ist nicht sehr befriedigend und Husserl hat damit sozusagen abgebrochen, hat das nicht weiter entfaltet. Ich denke, was es sagen will, ist vor allem, dass Husserl erkennbar einem Eindruck vorbeugen will. Es gibt nicht hinter diesem dynamischen Geschehen nochmal so etwas wie einen Nullpunkt oder eine statische Grundinstanz oder dergleichen, sondern es hat eigentlich keinen anderen Sinn, sich dieses Bewusstsein vorzustellen, als eben doch in gewisser Weise sozusagen im Hintergrund des Fließens noch einmal wieder fließen. Es ist eine in sich restlos dynamisierte Instanz. Ja, die Flussmetapher, wo ich jetzt bei der schon bin, dann könnte ich jetzt wie eine Radiomoderatorin einen Übergang machen zu einem Autor, den ich weggelassen habe und den ich jetzt heute noch mal kurz nachtrage, nämlich dem französischen Lebensphilosophen Henri Bergson. Auch Bergson hat durchaus ähnlich und auch zu ähnlicher Zeit, eigentlich zur selben Zeit wie Husserl, gegen atomistische Modelle von Erfahrung opponiert. Und er hat auch opponiert gegen eine Psychologie, die einfach von Beobachtungen und Messungen des äußeren Verhaltens auf das Innere zurückschließt. Auch Bergson löst sich von den herrschenden empirischen Verfahren seiner Zeit und auch er tut dies zunächst im Namen des Stichworts Intuition, direkter Zugang zur Erfahrung. Diese Intuition definiert Bergson gerade allerdings nicht als einen intellektuellen Forschungszugang, sage ich mal, so wie Husserl das macht, der uns im Inneren der Erfahrung dann doch wieder allgemeine Strukturen aufzeigen lässt. Bergson geht es nicht um ein sozusagen Wissenschaftsprogramm oder Verwissenschaftlichungsprogramm, wie Husserl das gefordert und etabliert hat ja dann auch, sondern Bergson verweilt an dem Punkt, dass er sich für das radikal Besondere, für das radikal Singuläre in unserer Erfahrung interessiert. Für Bergson ist die Intuition, so definiert er das 1903, jetzt merken Sie am Zitat, dass da eine andere Blickrichtung drin steckt als bei Husserl, die Intuition ist für ihn die Sympathie, durch die man sich in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um mit dem, was er Einzigartiges und infolgedessen Unaussprechliches hat, um mit dem zu koinzidieren, also zusammenzufinden, zu verschmelzen. Mit dem Unaussprechlichen, sich beschäftigen, dafür ist die Intuition gut. Bergson hält es also so gesehen nicht so sehr wie Husserl mit Kant, dass es ihm um Strukturen, um verallgemeinerbare Strukturen geht. Und Husserl hat anfangs von Intuition gesprochen, hat aber eben auch charakteristischerweise diesen Ausdruck zunehmend seltener gebraucht. Und gerade die Vorstellung der Verschmelzung mit dem Unaussprechlichen und so einer Vertiefung spiritueller Art immer abgelehnt. Das war ihm sozusagen zu metaphysisch und zu lebensphilosophisch. Er hat die transzendentalphilosophische Bedeutung des Verfahrens der Reduktion immer im Hinterkopf behalten. Da sehen Sie sozusagen die unterschiedlichen Nuancierungen. Auch Bergson hat sich aber dezidiert mit dem inneren Zeitbewusstsein befasst. Insofern liegt das thematische Arbeitsfeld nah beieinander. Bergson entwirft die in unserem Inneren zugängliche Zeit als eine gleitende, protensional wie retensional sich gleichsam abschattende Überlagerungsstruktur. Insofern ähnelt es Husserl. Protension, Retention sind keine Ausdrücke, die Bergson geprägt hat, sondern das sind husserlsche Ausdrücke, aber diese Art von Auffächerung des inneren Zeitsinns findet sich so auch bei Bergson. Er geht aber aus, Bergson, in seinen Überlegungen vom Phänomen der Durée, der Dauer. Nach Bergson ist die Zeit ein ununterbrochener Fluss von Dauern. Also nicht dieses prozessförmige Wegsinken, sondern es gibt Dauer in der Zeit sozusagen, wie Inseln oder wie Eisschollen. Dieser Form ist die Zeit ein Fluss, man könnte noch drastischer sagen, von immer wieder neuen, singulären Dauern. Im Deutschen können wir dieses Wort nicht in den Plural setzen, aber im Französischen geht das. Also die Dauern in der Zeit, in diese kleinen, vielleicht könnte man sagen, Räume im Fluss der Zeit, sind der Interessenspunkt der Bergsonschen Studien zum inneren Zeitbewusstsein. Wenn wir genau in uns hineinfühlen, können wir nach Bergson spüren, dass die Zeit in keiner Weise linear verläuft, sondern eben aus einem konkreten Nacheinander oder sogar aus einem simultanen Nebeneinander von solchen Dauern besteht. Diese eigentümliche, wilde Welt von sich dramatisch unterschiedlich ordnenden Dauern liegt jeder offenen, jeder objektiven Zeitmessung voraus und sie ist sozusagen qualitativ eine ganz andere Dimension als das, was wir objektivieren könnten. Bergson bringt dieses Modell in Verbindung mit einer Grundannahme einer Dynamik, die dahinter steht, Elan Vital nennt er das, einen Lebensschwung könnte man vielleicht übersetzen. Und damit hat Bergsons Zeitauffassung einen lebensmetaphysischen Zug. Also dieser Strom der Dauern, die wir in unserem Inneren spüren und erfahren können, verweist auf sozusagen den Grundprozess des Lebens. Bergson verwendet ebenfalls, das hatte ich am Anfang gesagt, das Bild vom Fließen. Wie ein innerer Fluss von Dauern eben, bewegt sich unsere Zeit im Bewusstsein. Sie bewegt sich wie ein Strom, aber, und das macht Bergsons Zeitphilosophie sehr interessant, eben nicht linear. Die Vorstellung des Nacheinanders findet sich bei Husserl relativ klar, jedenfalls was das Gegenwartsfeld angeht. Was das Erinnern angeht, nicht. Sie erinnern sich die Reproduktion, das ist ein recht radikaler Bruch. Und da war die Nähe zu Freud gegeben, also in gewisser Weise ist das, was wir als Erinnerung produzieren, immer neu produziert. Eigentlich ein Anachronismus, gemessen an linearen Zeitvorstellungen, auch schon bei Husserl. Bergson radikalisiert das. Dieser Strom, vor dem er spricht, oder dem inneren Fluss, dieser innere Fluss, der enthält sozusagen Wirbel, in dem kann es auch rückwärts zugehen. Es gibt zum Beispiel, ganz berühmte Studie von Bergson, das Phänomen des Déjà-vu für Bergson. Und er nimmt das ernst, also nicht als irgendeine Form von dann doch letztlich als Sinnestäuschung zu erklärender Sprung in der Zeit, sondern genau das zeigt für ihn die Struktur unserer inneren Zeiterfahrung, die eben von den Naturwissenschaften verkannt wird und durch diesen objektivistischen, dieses Grundmodell einer Linearität, in der es kein Vor- und Zurück gibt und keine Sprünge, von vornherein gar nicht in den Blick kommen kann. Ja, das war jetzt nur so eine kurze Andeutung, Leseempfehlung, auch ein sehr interessanter Theoretiker, der in vielem ein Husserl eben von der philosophischen Valenz ebenbürtiges Programm entworfen hat. Das hat aber eben eine ganz andere Rezeptionsgeschichte, also dass Husserl und Bergson zusammen rezipiert werden, ist noch gar nicht so lange der Fall, weil da die Sprachkontexte gerade im 20. Jahrhundert, in dem diese beiden Welten, die französischsprachige und die deutschsprachige, ja auch gegeneinander Krieg geführt haben, war es da mit der Wechselwahrnehmung nicht so schrecklich weit her. Also die Rezeptionsräume für diese beiden Typen von Phänomenologie, könnte man sagen, haben sich erst sehr allmählich miteinander verbunden. Umso interessanter natürlich die Parallelintuitionen, die sich da in den beiden Sphären zeigen. So, damit zu Heidegger. Husserls berühmtestem Schüler, wie manche sagen. Heidegger ist von Husserls Arbeiten zeitweilig stark beeindruckt gewesen, aber ich denke, man sollte ihn nicht wirklich als Schüler Husserls bezeichnen. Heidegger verfolgte längst eigene Fragestellungen, als er im Jahre 1916 in Freiburg auf den schon nicht mehr ganz jungen Husserl traf. Und Heidegger selbst hat auch nur wenige Jahre lang seine eigenen Arbeiten unter die Überschrift Phänomenologie gestellt. Er hat das dann später eigentlich eher von sich weggerückt, dieses Etikett, und sozusagen einen eigenen Ort beansprucht. Viel klarer als Husserl, für den das Zeitbewusstsein eines unter vielen Forschungsgebieten war, hat sich Martin Heidegger in den 1920er Jahren ganz auf das Zeitproblem konzentriert. Und Heidegger hat es auch nicht bei kleinteiligen phänomenologischen Analysen zum Ton hören und dergleichen belassen, sondern Heidegger zielt sogleich auf viel mehr. Im Grunde nämlich noch nicht einmal bloß auf einen von der Zeit her, von einem Prozessdenken der Zeit her, gedachten Begriff von Wahrheit, Bewusstsein, Welt und persönlicher Existenz, also das alles soll von der Zeit her gedacht werden, sondern Heidegger geht es noch allgemeiner um einen von der Zeit her gedachten neuen Begriff des Seins, also eigentlich des allerallgemeinsten Begriffs, den die Philosophie sozusagen überhaupt bereithält. Das Sein selbst soll von der Zeit her gedacht werden. Sein und Zeit heißt das überaus erfolgreiche Buch, mit dem Heidegger 1927 seinen Ansatz publiziert. Eigentlich handelt es sich nur um ein halbes Buch, denn der Text war lediglich als ein erster Teil angekündigt und konzipiert und erschien auch zunächst in einem Jahrbuch. Und ein zweiter Teil namens Zeit und Sein, also genau umgekehrt, Sein und Zeit, Zeit und Sein, ein zweiter Teil sollte eigentlich folgen. Aber Heidegger verwarf das Projekt und so ist bis heute Sein und Zeit erstens ein Fragment geblieben und zweitens enthält Sein und Zeit insofern eine gar nicht so umfassende Zeittheorie, wie der Titel des Werks vielleicht nahelegt. Es ist eigentlich nur die Hälfte des Programms. Sein und Zeit ist sozusagen die Einstiegsüberlegung und dann sollte Zeit und Sein das Ganze bündeln und resümieren und nochmal von der Zeit her denken. Originell genug ist dieses halbe Buch natürlich trotzdem. Und gedanklich reizvoll ist es durchaus gerade wegen der vielen offenen Stellen, die es enthält. Um für uns hier Heideggers Umgangsweise mit dem Thema Zeit deutlich zu machen, gehe ich einerseits hier und da jetzt mit Zitaten auf seine Zeit ein, aber es gibt noch einen weiteren Text, den finden Sie auch im Audioreader, also in dem Netzangebot als Quelle, eine kleine Vorlesung, die Heidegger schon 1924 gehalten hat, und zwar vor Theologiestudenten in Marburg. Diese Vorlesung hat den schlichten Titel »Der Begriff der Zeit«. Und sie gibt eigentlich, denke ich, eine ganz gute Skizze, eine kurze Skizze derjenigen Zeittheorie, die Sein und Zeit dann etwas später ausführlicher entfalten wird. Diese kleine Vorlesung ist ein guter Einführungstext, wenn man sich nicht in dieses sehr schwierige, umfassende Buch Sein und Zeit reinlesen will. Verwenden Sie mal diese kleine Vorlesung so als Einstieg. Sie ist auch in vielem recht schlicht formuliert. Also nicht so aufgerüstet wie das Buch. Eine gute Heranführung an Heideggers Zeit. Ja, wie geht Heidegger vor? Auch er zieht zunächst mehrere Grenzlinien. Er setzt sich ab zunächst von der Theologie. Und zwar kategorisch. Theologen glauben nach augustinischem Muster, also diejenigen, die im letzten Semester Augustin kennengelernt haben, werden vielleicht ahnen, was gemeint ist. Theologen glauben nach augustinischem Muster an eine zeitlose Ewigkeit. Eine Vorstellung von der Ewigkeit, die in Gott ist und sozusagen außerhalb der Zeit. Und genau dies kann nach Heidegger der Philosoph nicht tun. Die Philosophie will vielmehr die Zeit aus der Zeit heraus verstehen. Das ist eine Grenzziehung, die Heidegger vornimmt. Gegenüber den Naturwissenschaften zieht Heidegger noch eine zweite, etwas moderatere Grenze. Mit der Einsteinschen Relativitätstheorie, so sagt er, habe sich die moderne Physik immerhin vom schlichten Konstrukt des absoluten Raumes sowie von der Idee der absoluten Zeit verabschiedet. Die moderne Physik habe sich damit im Grunde der aristotelischen Physik, der griechischen Physik, wieder angenähert, nach der die Zeit jeweils relativ zu den Bewegungen ist, mittels derer wir sie in der europäischen Tradition als Bewegung nämlich eines Körpers im Raum ja zu messen pflegen. Diese Praxis des Messens, das bleibe aber die Krux aller naturwissenschaftlicher Zeitvorstellungen, unterstellt freilich immer noch eine ganz bestimmte Beschaffenheit der Zeit. Also auch wenn es nicht mehr der newtonsche absolute, die absolute Zeitvorstellung ist, ist auch die mehr aristotelisch geprägte, relativistische Vorstellung von Zeit eben noch an die Vorstellung des Messens gebunden. Und damit sind Festlegungen verbunden. Eine Uhr, so definiert Heidegger, Zitat, ist ein physikalisches System, auf dem sich die gleiche zeitliche Zustandsfolge ständig wiederholt, unter der Voraussetzung, dass dieses physikalische System nicht der Veränderung durch äußere Einwirkung unterliegt. Was erfahren wir aber von der Uhr über die Zeit? Die Zeit ist etwas, in dem beliebig ein Jetztpunkt fixiert werden kann, sodass immer von zwei verschiedenen Zeitpunkten der eine frühere, der andere später ist. Dabei ist kein Jetztpunkt der Zeit vor dem anderen ausgezeichnet. Er ist als Jetzt das mögliche Früher eines Später, als Später das Später eines Früher. Diese Zeit ist durchgängig, gleichartig, homogen. Nur sofern die Zeit als homogene konstituiert ist, ist sie messbar. Dazu hänge, so Heidegger weiter, die auf Zeitmessung gegründete Zeitvorstellung mit Notwendigkeit ganz am Jetzt. Nochmal Zitat. Die primäre Bestimmung, die die Uhr jeweils leistet, ist nicht die Angabe des wie lange, des wie viel der gegenwärtig fließenden Zeit, sondern die jeweilige Fixierung des Jetzt. Wenn ich die Uhr herausziehe, so ist das Erste, was ich sage, jetzt ist es 9 Uhr. 30 Minuten seitdem das geschah, in 3 Stunden ist es 12 und so weiter. Also die Ausgangsoperation ist die Fixierung eines Jetzt und danach werden dann die Spannen aufgemacht mittels eines zweiten Jetzt. Diejenigen, die im Wintersemester in der ersten Vorlesung dabei waren, werden sich erinnert fühlen. Wir haben eben diese Paradoxie der Zeitmessung anlässlich der Physik des Aristoteles intensiv diskutiert. Die Messung kann gar nicht anders als einsetzen bei Zeitpunkten und kann eben deshalb dann irgendwie, auch wenn sie dann Strecken dazwischen annimmt, die Strecke selbst, die Dauer oder das Fließen der Zeit als Kontinuum nicht wirklich mit dem Modell der Punkte zusammendenken, die nötig sind als Ende und Anfang der Strecke beispielsweise oder eines Flussabschnitts sozusagen von Zeit. Heidegger sieht genau hierin die engen Grenzen des physikalischen Zeitmodells, also diese paradoxe Verbindung von Kontinuum und Punkten. Und er bringt schließlich noch ein weiteres Manko des empirischen Zeitbegriffs zur Sprache. Zitat: Die Uhr zeigt uns das Jetzt, aber keine Uhr zeigt je die Zukunft und hat je die Vergangenheit gezeigt. Alles Zeitmessen besagt, die Zeit in das Wieviel bringen. Mit anderen Worten, das Messen hängt an der Präsenz und Zukunft und Vergangenheit können jeweils immer nur von hier aus sozusagen dazu addiert werden. Sie werden nie als Dimensionen sui generis zeigbar mithilfe einer Uhr. Wir kennen diese Kritik an der Natur von Zeit oder naturwissenschaftlichen Zugriff auf Zeit. Es ist aber nochmal eine schöne Zusammenfassung. Heidegger dreht nun, ähnlich wie Husserl und ähnlich wie schon Hegel es getan hat, die Perspektive um. Die gemessene Naturzeit oder eine an der Bewegung der äußeren Dinge überhaupt festgemachte Zeitnatur, das, was wir mit Messtechniken haben können, bildet nicht etwa die Grundlage oder den objektiven Umraum aller unserer Zeiterfahrung, sondern sie ist lediglich ein abstrakter Sonderfall. Sie ist nicht irreal, diese Art von sozusagen präparierter Zeit, aber es ist ein eingegrenzter Sonderfall, der mit ganz bestimmten Mitteln gewonnen wird. Eine geräteabhängige und für die Zwecke einer bestimmten Form von Wissenschaft und von Technik gewonnene Abstraktion. An den umfassenderen Sinn und die viel komplexeren Strukturen der Zeit kommt man erst heran, so Heidegger dann weiter, mit dieser Umkehrung, wenn man die Zeit eben nicht von solchen Messtechniken her, sondern vom menschlichen Sein her bestimmt. Als einem Sein, das eben nicht etwa in der Zeit steckt, die man da messen kann, gleichsam wie in einem Container, in dem man drin sitzt, während die Zeit in diesem gesamten Container homogen abläuft, sondern das menschliche Sein, um das es geht, ist selbst zeitlich. Es ist sozusagen in sich, in seiner Beschaffenheit bereits zeitlich. Die Zeitlichkeit ist eine ureigenste Qualität des menschlichen Seins und dieses wiederum ist jetzt nicht irgend so ein beliebiges Attribut oder eine beliebige Feststellung. Man kann sie nämlich näher beschreiben. Diese Zeitlichkeit, die jetzt sozusagen umfassend mit dem Sein des Menschen überhaupt verbunden ist. Erstens handelt es sich um eine seinsmäßig sozusagen aus sich heraus prozessförmige Zeitlichkeit. Das überrascht uns jetzt nicht. Das haben wir bei Hegel, bei Husserl, auch bei Nietzsche, also in vielen Varianten schon vorgefunden, diese Einsicht, die wir sozusagen der Schwelle um 1800 spätestens verdanken. Es muss gedacht werden, was immer wir da unter Geist, Bewusstsein oder dergleichen verstehen, als etwas, das existiert im Werden, das ist im Werden. Also aus sich heraus prozessförmig. Zweitens, darauf nun kommt es Heidegger an. Stellt sich das zeitliche Dasein als ein prozesshaftes Werden dar, das sich in seinem eigenen Sein selbst als endlich begreifen muss. Wir sind nämlich sterbliche Wesen. Unsere Erfahrung ist in einem radikalen Sinne verzeitlicht und objektiver Anhaltspunkt für die Zeitmessung und objektive Anhaltspunkte für die Zeitmessung, auch für Anfang und Ende, gibt es hier eigentlich nicht im Sinne dieser Streckenabschnittspunkte. Aber es gibt da in unserem zeitlichen Sein, dass ein Prozess ist, doch in einem radikalen und brutalen Sinne das Phänomen eines Endes, einer Endlichkeit. Das Sein des Menschen ist Prozess und dennoch ist es ein Sein, das uns mit dem Tod konfrontiert, das den Tod enthält. Und zwar nicht irgendwie als abstrakten Endpunkt, sondern sozusagen als innere Dimension dieses Prozesses. Diese Tatsache klingt einfach genug. Aber weder in der Hegelschen Philosophie des geistigen Werdens, noch in der Husserlschen Theorie des inneren Zeitbewusstseins, noch auch sogar bei Nietzsche oder Freud oder anderen, wird nach Heidegger diese Faktizität des Todes, also sozusagen immanente Bestimmtheit dieses Prozesses, in dem wir da stecken, wirklich ernsthaft mitgedacht und in die Frage nach der Zeit mit hineingebracht. Der Tod ist die Grenze jeder Zeiterfahrung und in gewisser Weise auch jeder immanenten Philosophie des Werdens. Und ich muss, wenn ich von einer Philosophie des Werdens ausgehe, dieses Phänomen der Endlichkeit, dieser spezifischen menschlichen Endlichkeit mitdenken, sonst habe ich eigentlich einen zentralen Aspekt überhaupt nicht mit berücksichtigt. Das ist Heideggers Ansatzpunkt. Ich kann den Tod zwar objektiv als ein Phänomen innerhalb einer Welt des Werdens beschreiben und denken, also so in dem Motto, ja klar, etwas verschwindet, etwas vergeht, da hört etwas auf und so weiter. Aber von innen her, auf die jemeinige Zeiterfahrung bezogen, ist der Tod ebenso unmöglich, als etwas Erfahrbares zu denken, wie für unsere eigene Erfahrung der absolute Anfang unserer selbst, also im Sinne der für uns erfahrbaren Zeitlichkeit zu denken wäre. Was kann das menschliche Sein über sein eigenes Sein wissen, sofern dieses eigene Sein nicht nur einfach ein Werden ist und sich in der Reflexion, in seinem inneren Zeitbewusstsein als Werden erfahren kann, sondern dabei dennoch auch radikal endlich bleibt. Ein Werden, das endlich ist. Ein in der Unendlichkeit doch endliches, ein mit der existenziellen Notwendigkeit des nicht nur allgemeinen Todes, sondern des je eigenen Seins. Diese Perspektivierung ist die Perspektive, die Heidegger interessiert und von daher, von diesem Punkt, dieser Frage nach der existenziellen Notwendigkeit des je eigenen Todes als Stück, als Element unserer eigenen Zeiterfahrung, rollt er die Zeitfrage neu auf. Das Dasein, nach Heidegger ist die menschliche Existenz nicht nur neutrales Sein, sondern zeitliches Dasein. Also er verwendet immer das Wort Dasein, wenn er unsere Existenz meint. Ist nicht nur einfach zeitlich, das ist seine Ausgangsüberlegung, sondern es ist an der Welt und an sich selbst in bestimmter Weise interessiert. Wir sind intentionale Wesen, hieß das bei Husserl. Also es gibt eine Art Ausrichtung. Die Welt ordnet sich für uns sinnhaft, für Husserl, denn unser praktisch gelebtes Weltverständnis ist eines, sozusagen, in dem wir mit Absichten herangehen an die Welt. In dem Sinne ist das Weltverhältnis ein intentionales. Heidegger verwendet da einen kräftigeren, etwas anderen Ausdruck. Er spitzt das sozusagen zu. Wenn wir mit der Welt umgehen, tun wir das gerade auch alltäglich, stets in irgendeiner Weise besorgt, sagt er. Also unser zeitliches Sein ist nicht nur einfach als Werden in der Welt, sondern sorgt sich um das, womit wir zu tun haben. Wir sind sozusagen in einer gewissen angespannten Weise zugewandt. Das in der Welt sein ist charakterisiert als Besorgen, heißt es in dieser Vorlesung, der Begriff der Zeit. Und eben dieses Verhältnis der Sorge beschränkt sich nicht nur auf ein Ich, das mit Gegenständen hantiert. Also wenn ich mit irgendwas hantiere, dann sorge ich, dann will ich etwas sozusagen besorgen, dann sorge ich dafür, dass es nicht kaputt geht, dass das dabei rauskommt, was ich möchte und so weiter. Es geht mich immer in irgendeiner Weise an. Es ist also nicht nur das Hantieren mit Gegenständen, das diese Struktur aufweist, sondern das Dasein als in der Welt sein ist auch miteinander sein, sagt Heidegger, füreinander sein und vorhanden sein für andere. Und auch da zeigt sich dieses sozusagen sich kümmern oder bekümmern, jetzt nicht im Sinne von traurig sein, sondern eben befasst sein mit, engagiert sein in, könnte man vielleicht sogar sagen. Mit den anderen teile ich das in der Welt sein, übrigens vor allem in der Sprache. Und eben in dieser geteilten, wesentlich sprachlichen Welt wiederum bin auch ich bestimmt als ein Ich Bin. Ebenso primär wie das in der Welt sein ist für mich eine gewisse Jeweiligkeit meiner selbst. Also jetzt die temporale Erstreckung, eine Weile, in der ich stecke. Heidegger hat so ein bisschen so eine eigene Sprache, das dann auch zu entfalten. Ebenso primär ist dieses auch für mich mitgegeben, in meinem Dasein, als in dem ich bin. Ich kann sozusagen nicht aus meiner Haut heraus, auch wenn sich zugleich mein Dasein ganz und gar von der mit den anderen geteilten Welt her bestimmt. Für das Dasein ist die Jeweiligkeit des Ich Bin konstitutiv, heißt es in Heidegger Sprache. Also, ich bin eingetaucht in das Zu-tun-Haben mit Welt. Diese Struktur ist die der Sorge, der Zuwendung, der besorgten Zuwendung zu den Dingen, zu den anderen, aber auch zu mir selbst. Auch ich in meinem eigenen Ich bin sozusagen niemals neutral, sondern verwiesen auf das Zuständigsein für. So könnte man es auch ausdrücken. Das Ganze hat einen zeitlichen Index. Es ist jeweils so. Zitat nochmal zu der Jeweiligkeit. Dasein ist ebenso primär, wie es in der Welt ist, auch mein Dasein. Es ist je eigenes und als eigenes jeweiliges. Soll dieses Seiende in seinem Seinscharakter bestimmt werden, so ist von der Jeweiligkeit als der Jemeinigen nicht zu abstrahieren. Ich komme also sozusagen um dieses Ich-Sagen auch gar nicht herum. Mea res agitur, ich mache die Sachen. Das ist ein Grundcharakter auch der Seinserfahrung, die ich habe, sofern ich da sein bin, sofern ich existiere. Alle Grundcharaktere müssen sich so in der Jeweiligkeit als der Jemeinigen zusammenfinden. Von dieser sich um sich selbst sorgenden, sich um die Dinge, um die anderen, aber auch sich um sich selbst sorgenden Jemeinigkeit, gleichsam als Index jeder zeitlichen Realität, muss nun nach Heidegger einfach in jeder Erfahrbarkeitsfrage ausgegangen werden. Eben diese Eigenschaft des Zeitlichen, immer auch auf die jemeinige Jeweiligkeit meines eigenen Daseins bezogen zu sein, wird im gesellschaftlichen Alltag nun, das ist jetzt ein entscheidender, kritischer Gedanke, den Heidegger einen Anschlag bringt, diese jemeinige Jeweiligkeit wird im alltäglichen Besorgen in der Regel übergangen. Im Alltag geht das Dasein auf in eine andere Form von Besorgnisstruktur, in ein anonymes, nur ganz diffus orientiertes, also im Grunde nicht auf die Jeweiligkeit und Jemeinigkeit ausgerichtetes, sondern irgendwie, also Heidegger spitzt das polemisch zu, durchschnittliches Mann. Mann ist auch so eine Wortschöpfung. Also im alltäglichen Besorgen übergehe ich ein Stück dieser sozusagen ganz an mich adressierten Art und Weise, mit der ich mit der Welt zu tun habe, sofern sie jeweilig relativ ist auf mich als Dasein. Zitat zu diesem Mann: Ich bin mit den anderen und die anderen mit den anderen ebenso. Keiner ist in der Alltäglichkeit er selbst. Was er ist und wie er ist, das ist niemand. Keiner und doch alle miteinander. Alle sind nicht sie selbst. Dieser Niemand, von dem wir selbst in der Alltäglichkeit gelebt werden, ist das Mann. Man sagt, man hört, man ist dafür, man besorgt. In dieser Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Mann, so schreibt Heidegger später in seiner Zeit, seine eigentliche Diktatur. Zitat nochmal dazu: Wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt. Wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie man sich zurückzieht. Wir finden empörend, was man empörend findet. Das Mann, das kein Bestimmtes ist und das alle, ob zwar nicht als Summe, sind, schreibt die Seinsart des Alltäglichen vor. Sie sehen, da steckt jetzt also so eine Wertung drin. Wir haben diese Grundstruktur des Daseins, sozusagen des existenziell, mit der Sorge auf die Welt und auf das eigene Sein verwiesene, des jeweiligen, jemeinigen, um das wir eigentlich nicht herum könnten, aber im Alltag ist genau diese Struktur verdeckt. Und wir sind in so einem niemandshaften, mitschwimmenden Zustand, in dem dann man bestimmt, worum man sich zu sorgen hat. Das Mann ist eine Seinsentlastung, so sagt Heidegger auch. Es wäre also durchaus unsinnig, sich vorzustellen, dieses Mann und dieses bloß anonym mitschwimmen und gar nicht das eigene Dasein und dergleichen mit in Betracht ziehen, sei völlig verzichtbar. In gewisser Weise ist es normal, dass wir in solchen Alltäglichkeiten aufgehen und sozusagen verlieren, auch unseren Seinssinn ein Stück weit aus den Augen verlieren. Heideggers eigene Stoßrichtung ist aber klar. Er wertet das im Prinzip kritisch. Durchschnittlich ist die Auslegung des Daseins von der Alltäglichkeit beherrscht, vom Mann, von der Tradition. Nochmal so ein Zitat jetzt aus dem Begriff der Zeit, also aus dieser kleinen Folie. Sie merken schon, Beherrschung, diese starke Vokabel der Diktatur des Mannes, genau daraus gilt es, sich zu lösen, nach Heidegger. Das Dasein darf eben nicht ausweichen vor dieser Verlegenheit oder vor dieser Not, sich um seine jemeinige Jeweiligkeit zu kümmern. Es muss sich in der Eigentlichkeit seines ureigensten Seins ergreifen, und zwar seines jeweiligen zeitlichen Seins. Also die Zeitstruktur ist der Witz, der wir nicht ins Auge blicken, wenn wir uns in dieses Mann verlieren. Die Eigentlichkeit des Daseins, hatte ich eben schon zitiert, die Formulierung, was ist das? Heidegger definiert, die Eigentlichkeit des Daseins ist das, was seine äußerste Seinsmöglichkeit ausmacht. Um was geht es da konkret? Die äußerste Seinsmöglichkeit. Hier geht es konkret um den Tod. Das Dasein, wie auch das Sterben des anderen, so in dieser etwas anonymisierten, unverbindlichen Weise, wie man das sozusagen, wie man das wahrzunehmen pflegt, ist etwas, das ich nie in der besonderen Weise wahrnehmen muss, dass etwa ich selbst es bin, um den es da geht. Also wenn wir so alltäglich über Tod und dergleichen sprechen, dann ist das eine relativ geläufige Angelegenheit, es gibt da Normalitäten, wie man damit umgeht, und dieses denke ich im Grunde so, dass es eben jedenfalls nicht ich selbst es bin in einem starken Sinne, die damit gemeint ist. Ich selbst bin es nicht, so wie mein Dasein allein für mich auf erschreckende Weise singulär geknüpft ist an meinen eigenen Tod. Heidegger sieht eben darin dieses Äußerste, um das es gehen sollte, diese extreme Herausforderung, die Aufgabe, meinen eigenen Tod zu denken oder besser mich der Tatsache zu stellen, dass ich ihn im Grunde nicht denken kann. Das ist sozusagen, wäre sozusagen das, was aus dem Mann herausreicht. Das ist das, was man vermeidet, sofern man sich diesem Mann einfach überlässt. Aber das wäre das, worum es gehen würde. Die Aufgabe, meinen eigenen Tod zu denken, verstanden allerdings als Chance. Nicht einfach nur sozusagen als maximale Schwierigkeit. Es ist die Chance, mich von diesem Mann, von dem Heidegger redet, von diesem Bestimmtwerden durchs Mann zu lösen. Zitat: Das Ende meines Daseins, mein Tod, ist nicht etwas, wobei ein Ablaufszusammenhang einmal abschnappt, irgendetwas, was ich sozusagen wie einen technischen Verlauf von außen sehen kann, sondern, Heidegger, eine Möglichkeit, um die das Dasein so oder so weiß, die äußerste Möglichkeit seiner selbst, die es ergreifen als etwas Bevorstehendes aneignen kann. Diesen existenziellen, eigentümlichen Modus des Bevorstehens des je eigenen Todes muss man sich also stellen. Man muss sich den eigenen Tod als bevorstehend aneignen. Das ist das, worauf Heidegger hinaus will. Hören wir nochmal, wie das wohl gemeint sein könnte. Zitat: Das Dasein hat in sich selbst die Möglichkeit, sich mit seinem Tod zusammenzufinden, als der äußersten Möglichkeit seiner selbst. Diese äußerste Seinsmöglichkeit ist vom Charakter des Bevorstehens in Gewissheit. Und diese Gewissheit ist ihrerseits charakterisiert durch eine völlige Unbestimmtheit. Die Selbstauslegung des Daseins, die jede andere Aussage an Gewissheit und Eigentlichkeit überragt, ist die Auslegung auf seinen Tod. Da haben Sie diese Extremfigur, sozusagen die maximale, dramatischste Form von Bedrohung oder von Unbestimmtheit, auf die hin das Dasein sich der Möglichkeit nach auslegen kann. Und das wäre, das zu leisten, wäre sozusagen das, was jede andere Aussage überragen würde an Eigentlichkeit, an für uns selbst, oder für mich muss man in dem Fall sagen, das ist gar kein Plural mehr, für mich selbst sozusagen jeweils unverkennbar und nur für mich Eigentliches. Mein Tod weiche ich ihm gedanklich nicht aus, sondern laufe ich zu ihm vor, wie Heidegger das nennt, ist dann, ja, was ist es? Völlige Unbestimmtheit ist es in dem Zitat. Heidegger sagt auch, mein Tod hat dann dieses Gesicht eines radikal Unbestimmten vorbei. Dieses Vorbei, das Vorbei meiner selbst, nicht irgendein Vorbei, wäre es, dem ich mich sozusagen gedanklich in diesem Vorlaufen stellen muss. Auch wenn der Tod sozusagen noch nicht da ist, muss ich das ganze Ausmaß dieses ganz bestimmt zu erwartenden Vorbei mit in mein Zeitgefühl und mein Seinsgefühl hineinholen, sodass der Prozess, in dem ich stecke, eben nicht nur einfach ein Werden ist, sondern als ein Werden mit, also gedacht werden kann von die und gedacht werden muss von diesem Vorbei, das diesem Werden gewiss ist, her. Nochmal ein Zitat zu dem Vorbei: Es ist das Vorbei von mir. Als dieses Vorbei deckt es mein Dasein auf, als einmal nicht mehr da. Das Vorbei jagt alle Heimlichkeiten und Betriebsamkeiten auseinander. Das Vorbei nimmt alles mit sich in das Nichts. Das Vorbei ist keine Begebenheit. Ist klar, der Tod ist ja nicht eingetreten. Das ist ja eine Art Vorwegnahme, dieses gedankliche Vorlaufen. Das Vorbei ist keine Begebenheit, kein Vorfall in meinem Dasein. In dem Sinne kann ich es nicht haben. Es ist ja sein Vorbei, nicht ein Was an ihm, das sich ereignet, das ihm zustößt und das es ändert, dieses Dasein. Dieses Vorbei ist kein Was, sondern ein Wie. Und zwar, so endet Heidegger an dieser Stelle, das eigentliche Wie meines Daseins. Also, die Aufforderung läuft darauf hinaus, das zeitliche Sein meiner selbst, inklusive inklusive dieses Vorbei, das zu ihm gehört, zu denken. Nicht als ein Vorbei, das irgendwann mal sein wird und jetzt noch nicht da ist, deswegen ich mich jetzt und hier ohne dieses Vorbei entwerfen kann, sondern als Vorbei, das sozusagen hier und jetzt schon als das, was irgendwann sein wird, mein Selbstverhältnis mitbestimmt. Wobei dieses Vorbei, das habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt, es wird nicht sein. Es hat eben nicht diesen Charakter von etwas, das sein kann, sondern es ist eine Dimension, die diese Seinsdimension sozusagen noch einmal durchschlägt. Insofern ist es, hat es diesen Charakter eines extremsten, einer extremsten bewusstseinsmäßigen Möglichkeit auch nur, sich dem anzunähern. Es geht also um eine Revolution der Selbstauslegung, um ein verändertes Selbstverständnis, und dieses veränderte Selbstverständnis läuft auf eine Art zeitlicher Neubestimmung meiner selbst hinaus. Und zwar nicht abstrakt nur, sondern sozusagen eine Veränderung des Selbstverhältnisses, auch dieses Verhältnisses der Sorge um sich selbst. Lösen wir uns aus der Verfallenheit an das Mann, tun wir den Schritt in die Eigentlichkeit und ergreifen wir das Vorlaufen zum Tode, so verändert sich die Zeitstruktur unseres Daseins. Wir nehmen unser eigenes Leben quasi von einer Zukunft her wahr, vom vorweggenommenen Ende her, das noch aussteht, das uns auch nur im Modus des Ausstehens eigentlich greifbar ist, das uns aber stets bevorsteht. Und das wäre jetzt Heideggers Forderung, dieses Bevorstehen muss mitgedacht werden. Wir können nicht sagen, später, hier interessiert es jetzt gerade noch nicht, und ist auch egal, sondern als Bevorstehendes ist es Teil der Gegenwart. Wir kommen durch das Vorlaufen zum Tode natürlich nicht wirklich aus unserer Gegenwart heraus, das sollen wir auch gar nicht. Also man soll nicht die ganze Zeit da sitzen und hier sozusagen den Tod antizipieren, obwohl das ja gar nicht wirklich sozusagen realisierbare Art von Faktizität ist, mit der man sich da konfrontieren müsste. Wir kommen also aus der Gegenwart nicht heraus, aber wir kommen gleichsam immer schon aus dem Verständnis einer bevorstehenden Zukunft und unseres je ureigensten Todes immer schon auf diese Gegenwart zurück. Aus einer gewissen Distanz sind wir nur Gegenwart im Sinne unserer eigenen Gegenwart. Wenn wir dieses sozusagen mit bei uns haben, dieses Bezogenseins auf unsere je eigenste Endlichkeit bei uns haben, dann sind wir auch im Alltag von vornherein anders positioniert. Wir haben dann nicht, das ist Heideggers Petitio sozusagen, wir haben dann nicht dieses selbe gleichsam bewusstlose, selbstlose, eigentlichkeitslose, uneigentliche Verhältnis zu den anderen und zu dem, was man so macht, wie wir das hätten, wenn wir uns eben vor diesem Faktum, dieser Einsamkeit mit dem eigenen Tod drücken würden, sag ich mal so. Also Heidegger belegt das mit starken Vokabeln. Es geht da um Feigheit und um Schwäche und dergleichen. Das sind relativ polemische Attribute, die er da verwendet, um diese Haltung der uneigentlichen Art zu charakterisieren. Wir ziehen uns also nicht aus dem Alltag völlig heraus, aber wir sind in ihm anders, wenn wir dieses eigentliche vom Tod her organisierte Verhältnis zu uns selbst haben. Wir sind auf eine radikale, auf eine einsame, vielleicht auch unheimliche, aber in gewissem Sinne vielleicht wahrheitsfähigere Weise zeitlich bei uns selbst. Nochmal ein längeres Zitat, um das zu charakterisieren. Das Dasein ist eigentlich bei ihm selbst, es ist wahrhaft Existenz, wenn es sich in diesem Vorlaufen zum Tode hält. Dieses Vorlaufen ist nichts anderes als die eigentliche und einzige Zukunft des eigenen Daseins. Im Vorlaufen ist das Dasein seine Zukunft. Und so zwar, dass es in diesem Zukünftigsein auf seine Vergangenheit und Gegenwart zurückkommt. Das Dasein, begriffen in seiner äußersten Seinsmöglichkeit, ist die Zeit selbst, nicht in der Zeit. Wir sehen diese Aneignung, dieses Pathos der Aneignung läuft darauf hinaus, dass Heidegger sagt, wenn wir das tun, sozusagen von unserem je eigenen Tod her, die Zeitlichkeit unseres Daseins begreifen, dann sind wir sozusagen übergewechselt auf die Seite der Zeitlichkeit selbst. Wir sind dann nicht mehr in der Zeit, so als Partikelchen, die so gespült werden von der mannhaften Zeitlichkeit, Mann jetzt mit einem N, ja, sondern dann sind wir sozusagen auf die Seite der Prozesshaftigkeit von Zeit selbst hinübergewechselt. Wir sind sozusagen, wir blicken über die Schulter der Zeit, vielleicht kann man das so ausdrücken. Das würde ihm jetzt nicht gefallen, aber ich bilde das mal so. Also ich lese nochmal diesen Satz. Das Dasein, begriffen in seiner äußersten Seinsmöglichkeit, ist die Zeit selbst, nicht in der Zeit. Das so charakterisierte Zukünftigsein ist als das eigentliche Wie des Zeitlichseins die Seinsart des Daseins, in der und aus der es sich seine Zeit gibt. Im Vorlaufen mich haltend, bei meinem Vorbei, habe ich Zeit. Alles Gerede, das, worin es sich hält, alle Unrast, alle Geschäftigkeit, aller Lärm und alles Gerenne bricht zusammen. Keine Zeit haben heißt, die Zeit in die schlechte Gegenwart des Alltags werfen. Zukünftig sein, in diesem Modus des Vorlaufens, gibt Zeit, bildet die Gegenwart aus und lässt die Vergangenheit im Wie ihres Gelebtseins wiederholen. Auf die Zeit gesehen, immer noch Zitat, auf die Zeit gesehen besagt das, das Grundphänomen der Zeit ist die Zukunft. Ende des Zitats. Es stammt auch aus diesem Vortrag von 1924. In seiner Zeit heißt es dann etwas knapper, die eigentliche Zukunft zeitigt primär die Zeitlichkeit, die den Sinn der vorlaufenden Entschlossenheit ausmacht. Also Sie sehen, die Verlagerung, diese ganze Figur, die da gefordert ist, also dieses, das zu leisten, über den eigenen Tod sozusagen sich in der Gegenwart zu verstehen, akzentuiert oder verschiebt die Dimensionierung unseres Zeitbewusstseins etwas weg von der Gegenwart. Die Zukunft ist eigentlich der primäre Modus. Wir kommen aus der Zukunft auf eine Gegenwart, die unsere eigene sein kann, nur. Und wenn wir diese Schleife, also diese vorgängige Schleife über die Zukunft nicht machen, dann haben wir sozusagen die eigentliche Dimension von Zeit verfehlt. Und dann kommen so eigentümliche Vokabeln, ich mache sie nur darauf aufmerksam, kann man lange darüber diskutieren, was das eigentlich heißen soll. Heidegger wendet dann, wenn man das tut, also aus dem Modus der Zukunft her sozusagen sein, da verwendet er das Wort Zeit als Verb, als aktives Verb. Die Zeit zeitigt. Das ist eine eigentümliche Konstruktion. Gemeint ist damit, dass sich da sozusagen dieses passive Verhältnis verkehrt in spezifischer Weise sozusagen existenziell aktives Verhältnis, das wir dann haben zu unserer eigenen Zeit. Und Sie haben eben in dem Zitat gehört, da stecken dann starke Thesen drin, sowas wie, dann habe ich Zeit. In einer Gegenwart, die ich von meinem eigenen Tod her verstehe, als mein Dasein sozusagen noch im Ansehung bis vorbei, in der habe ich auf andere Weise Zeit, habe ich die. Als wenn ich mitlaufe, das ist sozusagen wäre das Gegenbild, in diesem Zeitcontainer, den man mit dem Mann irgendwie selbst vergessen so benutzt und begeht. Nochmal ein Zitat, die eigentliche Zukunft zeitigt primär die Zeitlichkeit, die den Sinn der vorlaufenden Entschlossenheit ausmacht. Stichwort Entschlossenheit, vorlaufende Entschlossenheit. Sie sehen, dass sich auch hier mit Heidegger wiederum eine Zeitphilosophie gleichsam verschränkt mit einer Art Philosophie der Einstellung, der richtigen Einstellung oder der richtigen Haltung. Wir hatten das jetzt schon verschiedentlich. Denken Sie an Husserl mit diesem Verfahren der Epoche, denken Sie an Nietzsche mit der ewigen Wiederkunft. Also die Frage, was Zeit ist, wird verknüpft mit einer Philosophie der Haltung, die ich habe, der existenziellen Haltung, aus der sich dann sozusagen der Zeittyp ergibt, in dem ich mich bewege. Über dieses Faktum den je eigenen Tod, an dem sich unsere Eigentlichkeit nach Heidegger erst zu finden hätte, täuscht uns das Mann in der Normaleinstellung hinweg. So gesehen kann man das also auch wieder so als Einstellungsfrage betrachten. Und die Entschlossenheit, gut, Entschlossenheit ist jetzt noch etwas pathetischer Ausdruck, die Entschlossenheit ist gefordert, diesen Einstellungswechsel hinzukriegen. Es ist ebenso viel Entschlossenheit gefordert, oder jedenfalls die Möglichkeit besteht, sich diese objektivistisch neutrale Weltsicht auf Distanz zu setzen, die etwa mit Newton oder Einstein oder Aristoteles einfach nur als physikalische Zeit sich unserer Gegenwart anbietet. Auch da handelt es sich letztlich nicht sozusagen um eigentliche Zeit. Diese Verdeckung, diese Mehrfachverdeckung der eigentlichen Zeitlichkeit, deren Sinn im Dasein selbst wurzelt und als Sorge den Tod mit umfasst, sofern es dem Dasein da maximal um sich selbst geht, findet nun nach Heidegger statt, weil, und das ist ein weiterer Gedankenschritt, weil in der gesamten europäischen Tradition das Denken so angelegt ist, dass es diese Einsicht ins Extrem des Daseins, diese Konfrontation mit dem Tod zu vermeiden sucht. Das europäische Denken flieht gleichsam aus der Zeit. Schon in Sein und Zeit steckt mit dieser Figur des Mann eine Art Kulturtheorie, Kritik des Alltags und so weiter. Diese ist es, die der spätere Heidegger, also der nach 1927, noch weiter ausbauen wird und dann erweitert zu einer umfassenden Kritik an der gesamten metaphysischen Tradition Europas. Beim frühen Heidegger zielt die kritische Abgrenzung noch lediglich gegen das Mann, das hatte ich jetzt bisher auch nur zitiert, und eben gegen diesen angeblich undifferenzierten, temporal sozusagen bewusstlosen Alltag. Das Dasein und das Denken verlieren sich im verbreiteten Normalfall an die alltäglichen Objektivierungen. Ja, vielleicht haben die Individuen, das wie gesagt suggeriert Heidegger, gar nicht den Mut, sich der Herausforderung des Todes und der eigentlichen Endlichkeit entschlossen zu stellen. Das ist also das Bild, das so in seiner Zeit gemalt wird. Vielleicht noch als Nebenbemerkung, bei dieser Bewertung der Bedeutung der Alltäglichkeit sehen Sie einen wichtigen Unterschied zwischen Husserl und Heidegger. Für Husserl war ja die Sphäre des Alltags, der Lebenswelt, diejenige unhintergehbare Instanz gewesen, in der letztlich der historische Sinn aller unserer Abstraktionen gründet, die man suchen und finden muss, weil dort sozusagen die verborgenen, sensiblen Wahrheiten unserer Tradition zu finden sind. Und diese Instanz wird bei Husserl gerade nicht als eine genommen, der man überhaupt misstrauen könnte. Das ist sozusagen die Ebene der letzten Auskünfte. Und wer sich aus der Lebenswelt herausschwingen wollte, so quasi durch einsamen Entschluss, der wäre nach Husserl wohl letztlich in einer unhaltbaren Position. Husserl hat die Epoche, die das natürlich in gewisser Weise versucht, also diese Einstellung, die der Phänomenologe selber pflegt, auf Distanz gehen zur Lebenswelt, um sie zu untersuchen, stets als eine künstliche Einstellung bezeichnet, eine Art laborhafter Einstellung, sich herauszuziehen aus der Welt, und als eine Art von beruflicher Übung, eine Spezialaufgabe des Philosophen und in keiner Weise als etwas, das man als existenzielle Haltung oder Daseinsform gleichsam 24 Stunden am Tag leben könnte. Genau das ist bei Heidegger völlig anders. Schon der frühe Heidegger fordert eben nicht diesen Kunstgriff zu Forschungszwecken, sich herausnehmen aus dem Alltag oder aus der Lebenswelt, sondern er fordert in der zitierten Weise, sich der eigenen Endlichkeit stellen und so weiter, eine Lebensentscheidung, eine Art Bekehrung, ein Ende jeglicher naiven Gegenwartsvorstellung und ein Ende dieser alltäglichen Flucht vor dem Tod, in der wir uns normalerweise da so rausverlieren aus den Eigentlichkeitszumutungen des Daseins. Das nur so nebenbei. Das ist also ein ziemlich bemerkenswerter Unterschied zwischen Husserl und Heidegger, einfach vom Impetus her. Heidegger ist da sozusagen Existenzphilosoph. Wird auch manchmal so rubriziert, hat seinen Haken, diese Bezeichnung, aber es liegt was Existenzialistisches in Sein und Zeit. Und ich vermute, dass das auch ein Teil der Wirkung dieses Buches ausgemacht hat. Also nicht nur eine trockene Abhandlung über Erkenntnistheorie, sondern tatsächlich so ein flammender Aufruf, ja, Mensch, du, nicht nur Mensch allgemein, sondern du, Leser, in deiner jemeinigen Jeweiligkeit, begreife deine ganze Existenz anders. Ja. Das ist aber eben, wie gesagt, der Blickwinkel des frühen Heidegger. Der späte Heidegger fordert nicht nur ein vom Todesbewusstsein und von der Zukünftigkeit her geprägtes Seinsverständnis des Einzelnen, sondern er fordert auch ein ganz anderes Geschichtsverständnis. Eines, das mit der Verkennung des Verhältnisses von Sein und eigentlicher Zeit sozusagen im Großmaßstab Schluss macht. Dass jeder Einzelne von uns in der Zeitvergessenheit lebt oder flieht, den Tod flieht, die Eigentlichkeit flieht, in dieser Zeitvergessenheit, gerade speziell in unserer Gegenwart, steckt, das hat Heidegger zufolge mit der Tradition des abendländischen Denkens und überhaupt der abendländischen Institutionen zu tun. Europa ist ihm zufolge der Entstehungsort der besonderen Form, die wir Wissenschaft nennen. Und zwar dieser Wissenschaft im Zusammenspiel mit einer Metaphysik, die schon seit Platon und Aristoteles ontologische und theologische Momente in sich vermischt. Gerade das Naturalisierende, / Naturwissenschaftliche, das ontologische Denken der Zeit als eine Art Substanz oder Sache, hat im Zusammenspiel von Wissenschaft und Theologie historisch seinen Anfang genommen. Das vermutet Heidegger. Also, es ist gar kein Zufall, dass wir so uneigentlich dahin leben. Das hat was mit der langen Tradition der europäischen Wissenschaft und der Theologie als Aspekt in der Metaphysik, die wir in den Geisteswissenschaften pflegen, zu tun. Das ist Heideggers Großdiagnose da. Er sieht eben hier in die geschichtlichen Wurzeln jener Unterstellung, bei der Zeit handelt es sich um ein bloßes Sein, um etwas, das sich empirisch haben lässt, um etwas, das sich messen lässt, um etwas, das primär in die Gegenwart gehört, das allen gleichgegeben ist und das die Form einer Präsenz hat. Damit würde also die ganze abendländische Tradition und nicht nur individuelle Feigheit hinter dem todes- und endlichkeitsvergessenen Zeitverhältnis stecken, das unser Daseinsverhältnis prägt. Der späte Heidegger hat im Zeichen eben dieser erweiterten These sozusagen, das ganze Abendland ist seinsvergessen, die Spuren des abendländischen Denkens so weit wie möglich zu verfolgen versucht. Er versuchte also die Diagnose genau zu stellen. Wann ist das passiert, dass die Zeit auf diese vereinfachende, sie zur bloßen Substanz machende Art gedacht wurde? Europa erscheint dem späten Heidegger als der Entstehungsherd eines gegenwartsverengenden und gleichsam in die innere Abschüssigkeit des zeitlichen gar nicht mehr eintauchenden Denkens. Was uns fehlt in historischem Maßstab ist der Sinn fürs Werden und Vergehen. Dieses wären die eigentlichen Dimensionen des Seins, wenn sie uns auch stets entgleiten müssen. Das sind die Dimensionen, die man gerade nicht haben kann. Eben dieses Entgleitende aber dann als das Eigentliche zu betrachten und in der daraus resultierenden Ungewissheit und Vorläufigkeit des Denkens sich ohne Festlegung auf Wissenschaftlichkeit traditionellen Typs zu halten, aufzuhalten sozusagen, das wäre dann nach Heidegger das ultimative Philosophieideal. Wir hätten hier also sozusagen als Forderung an die Philosophie eine durchaus analoge Forderung, wie er sie für das Individuum, für das je einzelne Dasein schon formuliert hat. Es geht darum, sich im Entgleitenden zu halten, diese Verlustdimension, dieses Verlorene mit zum Teil des Hier und Jetzt zu machen, das dann nur noch in gewisser Weise Hier und Jetzt ist, sondern verwiesen ist auf Gewesens und Zukünftigkeit. Das Aufheben der Seinsvergessenheit ist sozusagen die Forderung, die dann im Raum steht. Sie sehen, wie sich mit diesem Programm einer Kritik der ganzen Seinsgeschichte Europas so etwas wie ein großer Bogen zurück zu den ganz frühen Zeitphilosophien der Vorsokratiker abzeichnet. Diese waren ja Philosophien des Werdens gewesen. Erinnern Sie sich, also einige von Ihnen, die letzten Semester dabei waren, werden sich erinnern an Heraklit und Anaximander. Heidegger hat sich gerade mit diesen Denkern, mit diesen radikalen, frühen Philosophien, das sich ums Werden dreht, intensiv beschäftigt, und er hat das getan in der Absicht, für die heutige Zeit analoge Figuren des Werdens sozusagen wieder freizulegen. Wie er dann auch sich übrigens mit Dichtung beschäftigt hat. Die romantische Dichtung im Speziellen war für ihn auch so ein Feld, wo man Texte findet, in denen dieses ursprüngliche Haltlosigkeit des Werdens sozusagen noch frei liegt und noch zu finden ist. Heidegger hat sich damit ganz bewusst zur Kritik der metaphysischen Tradition, der wissenschaftlichen Tradition Europas, auf Quellen bezogen, die sozusagen am Rande der Wissenschaft liegen. Ganz in der Frühzone mit den Vorsokratikern und sozusagen abseits im Bereich der Kunst. Und ich kann das jetzt nicht vertiefen, aber vielleicht haben einige von Ihnen da schon mal mit zu tun gehabt oder vielleicht irgendwann mal Interesse. Das ist dann das Hauptdenkfeld für den späten Heidegger, sich auf die Kunst zu konzentrieren, denn letztlich entwickelt er eine ganze Theorie, allein die Kunst bewahrt etwas von diesem radikal Nichtseinsvergessenen Zeitdenken auf, das an sich in unserer wissenschaftlichen Tradition mehr oder weniger verloren ist. Freilich gilt es auch, die Kunst nicht allein nostalgisch auf das Verlorene hin abzuklopfen, sondern auf die europäische Zukunft hin auszulegen. Da haben Sie jetzt wieder eine analoge Denkfigur zu diesem, ja, das individuelle Dasein betreffenden Zukunftserfordernis. Auch was Europa angeht, geht es letztlich nicht nur um das Betrauern einer fehlgelaufenen Tradition, sondern es geht darum, das sozusagen als Zukunft zu begreifen, das, was da fehlt, in einer bestimmten Weise gegenwärtig neu zu veranschlagen. In der Möglichkeit der Zukunft, einem anderen Sinn für die Zeit, als nicht nur Grund, sondern vielmehr den bewegenden Abgrund des Seins, so nennt er das, legt sich dann vielleicht auch eine neue Geschichtlichkeit Europas zurecht. Sie sehen, mit dieser angedeuteten Blickrichtung könnte man vielleicht grob sagen, es gibt da sowas wie ein Vorlaufen zum Tode im Großmaßstab. Ja. Also im Blick auf das, was die eigene Tradition ausmacht, kann nur aus der Perspektive des Vorbei der metaphysischen Tradition Europas ich wirklich verstehen, was die Tradition, in der ich mich befinde, für mich bedeuten kann. Das also nur so als Stichwort. Ich gehe auf diese Dimension einer Seinsgeschichte, die die gesamte europäische Tradition als eine todesflüchtige Tradition entlarven würde und eine metaphysische Tradition, vielleicht beim nächsten Mal nochmal kurz ein. Für heute fasse ich noch einmal die heideggersche Wendung im Hinblick auf den Zeitbegriff zusammen. Zeit ist nicht ein Etwas und auch nicht ein allgemeines ontologisches Wie. Sondern, das war die Pointe gewesen, ein Wie eines sterblichen Seins, dem es um sich selbst geht und gehen muss. Also ein Wie des Daseins selbst. Dieses Wie wirft uns jeweils für uns allein mit der Perspektive auf unser eigenes Leben als ein endliches Leben, und es wirft auch die europäische Tradition im Ganzen zurück auf eine ureigenste, sozusagen Todesverwiesenheit, die drinsteckt. Die eigentliche Zeit, die von der Endlichkeit her gedacht werden muss, ist nicht Zeit im Sinne irgendeiner Messung oder Objektivierung, auch nichts, was man haben kann, jetzt haben im vordergründigen Sinne, sondern Zeitlichkeit. Keine Substanz oder Quasi-Substanz, sondern eine prozesshafte Lage, in der allerdings dann, Sie erinnern sich an die Formulierung, existenziell plötzlich sozusagen das Verhältnis zur eigenen Zeit sozusagen ein freies Verhältnis wird. Also in gewisser Weise habe ich dann schon Zeit. Also Zeit im Sinne von einer anderen Situierung in der Gegenwart. Aber nicht wie etwas, was ich wie eine Substanz anhäufeln kann oder dergleichen. Wir können Sie, diese Zeit, die eben nicht irgendwie etwas Fixierbares ist, auch keine Quasi-Substanz, nichts Messbares und dergleichen, sondern allein eine existenzielle Lage, Wir können sie uns nur als eine komplexe, vorausweisende Struktur vergegenwärtigen und wir können sie nur leben, indem wir das Lauern des Todes sozusagen mitdenken, als die extremste Möglichkeit, mit der wir uns konfrontiert haben, die wir uns aneignen müssen. Das ergibt eine Zeit im Modus eines Werdens, das aber eben immer auch schon den Modus des sterblichen Erlebens hat. Ich zitiere noch einmal einen zusammenfassenden Passus aus dieser frühen Vorlesung von 1924. Zusammenfassend ist zu sagen, schreibt Heidegger, Zeit ist Dasein. Dasein ist meine Jeweiligkeit und sie kann die Jeweiligkeit im zukünftigen Sein, im Vorlaufen zum Gewissen, aber ungewissen vorbei. Das Dasein ist immer in einer Weise seines möglichen Zeitlichseins. Das Dasein ist nicht die Zeit, sondern die Zeitlichkeit. Die Grundaussage, die Zeit ist zeitlich, ist daher die eigentlichste Bestimmung. Also Sie merken, was für eine verrückte Sprache Heidegger da pflegt. Die Zeit ist zeitlich, das wäre die eigentlichste Bestimmung der Zeit. Und diese Bestimmung ist keine Tautologie, Heidegger weiter, weil das Sein der Zeitlichkeit ungleiche Wirklichkeit bedeutet. Das Dasein ist sein Vorbei, ist seine Möglichkeit im Vorlaufen zu diesem Vorbei. Und in diesem Vorlaufen bin ich die Zeit eigentlich, habe ich Zeit. Sofern die Zeit je meinige ist, gibt es viele Zeiten. Die Zeit ist sinnlos, Zeit ist zeitlich. Da könnte man jetzt lange dran rumtüfteln. Jede einzelne Formulierung ist einigermaßen verwirrend. Was das für eine Logik ist, die da drin stecken soll, ist nicht so ganz klar. Sie sehen aber, wie diese Doppelung von Prozesscharakter und sozusagen vom Tod her, vom Vorbei her, von dieser Unbestimmtheitswand her zu denken, intendiert ist von Heidegger. Jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit. Ich vergleiche vielleicht noch einmal kurz, ganz grob, Heideggers existenzial-ontologischen, so hat man das auch genannt, Neueinsatz mit den anderen Konzepten, die wir schon kennengelernt haben. Sie haben es jetzt wahrscheinlich auch mehr so etwas wolkig. Die Frage ist, ob man Heidegger anders als wolkig haben kann. Aber vielleicht ist der Vergleich nochmal ganz interessant. Den Zeitbegriff Kants hat Heidegger mit dieser von der Zukunft des Vorlaufens zu Tode her neu erschlossenen zeitlichen Jemeinigkeit des Daseins längst hinter sich gelassen. Also, dass das über Kant weit hinausgeht, leuchtet ein. Zwar mag Zeit in irgendeinem sehr weiten Sinne transzendental sein, sofern sie unserer Erfahrung als das Wie dieser Erfahrung innewohnt. Jedoch ist die Zeitlichkeit nicht eigentlich transzendental, indem sie auf das objektive So-Sein von Welt verweist, sondern sie ist vielmehr, könnte man sagen, existenzial. Da tut sich nicht irgendeine allgemeine Vernunftstruktur auf. Im Gegenteil, das Ganze schießt sozusagen zusammen auf eine radikal individuelle Form von Wahrheit und Erfordernis. Nicht die Allgemeinheit der Vernunft, sondern unsere daseinsmäßige, sozusagen ganz einsame, einzige, nur besondere, unsere selbst gegebene Haltung zählt. Unsere Entschlossenheit, unser Dasein vom Tode her zu begreifen und sozusagen mittels eines Sinnes, der aus einer endlich genommenen Zukunft kommt und die profanen Sorgen, die wir mit anderen teilen, abwirft. Gut, dann denkt man vielleicht eher an Nietzsche als Vergleichsgröße als an Kant. Zeigt sich nicht eine gewisse Nähe zwischen Heideggers Vorlaufen zum Tode und Nietzsches schwerstem Gedanken? Erinnern Sie sich? Auch vielleicht eine Nähe zwischen den von jeweils beiden ja geforderten Einstellungswechseln, diese radikal ethische, dieses ethische Pathos, das da drin steckt. Heideggers Schritt von der Verfallenheit an das bloße Besorgen hin zu dieser existenziellen Figur des Daseins, das zeitliche sich dem Entzug der Gegenwart von der Zukunft herstellende Jeweiligsein, ähnelt das nicht Nietzsches Willen zur Macht? Diese Bejahung? Vielleicht, könnte man sagen, trotzdem aber hat die ewige Wiederkunft des Gleichen sozusagen einen anderen Zungenschlag. Und das ist auch nicht nur ein bisschen eine andere Färbung der Sache. Nietzsche sieht in ihr ja gleichsam einen Schlüssel im Kampf der Willen zur Macht, der vielen Willen zur Macht. ein bloßes Ende, sieht er darin, wie Heidegger sagt. Heidegger selbst wiederum hat der Idee des Kampfes, jedenfalls nach den 1930er Jahren, wo er ziemlich mit der Idee des Kampfes sympathisiert hat, dann zunehmend völlig abgeschworen, auch die Vorstellung der Aktivität da rausgenommen. Also diese Entschlossenheit ist nicht in dem Sinne eine Aktivität, sondern hat dann eher sowas von einer Gabe oder einer Gnade vielleicht sogar. Heidegger schwört also diesen Bemächtigungsvokabular Nietzsches völlig ab und will allein einem tiefsten Rätsel nachspüren sozusagen. Es geht Heidegger nicht darum, einen Anfang zu machen, wie Nietzsche das postuliert, sondern das Anfängliche des Anfangs zu denken. Das ist die Formulierung, die Heidegger dagegen setzt. Gegen Nietzsche schreibt Heidegger, also Heidegger hat zwei dicke Nietzsche-Bücher geschrieben, gegen Nietzsche schreibt Heidegger, Zitat, die Frage ist, ob Nietzsche an den anfänglichen Anfang zurückkommt, an den Anfang als Anfangende. Und hierauf müssen wir antworten, nein. Nietzsche bleibt damit für Heidegger, aus Heideggers Sicht, Metaphysiker. Und dieses sozusagen Kraftgerede vom Willen zur Macht und dieses Bejahen, dieses Lachen und dieses Ergreifen, das Durchschlagen dieser Bedrohung oder dieser Schwärze des schwersten Gedankens, diese Bejahung des eigenen Schicksals, Amor Fati, Liebe des eigenen Schicksals, das sind aus Heideggers Sicht alles Kraftvokabeln, mit denen sich das Dasein letztlich wieder an das Seiende bindet. Also eigentlich an das Hier und Jetzt, diesen Schritt gar nicht wirklich tut, um den es geht. Letztlich, zumindest aus Heideggers Sicht, gibt es bei Nietzsche nur doch wieder die einfache, naive, seinsvergessen, dann bejahte Wirklichkeit selbst. Und dann auch noch in dieser Figur der ewigen Wiederkunft als immer gleich, diese sozusagen transzendenzlose Figur, dieses immer gleich, kann aus Heideggers Sicht nicht die eigentliche Pointe sein. Da fehlt sozusagen das Anfängliche, das eigentlich Wesentliche, gerade dann doch wieder. Bleibt vielleicht als Heidegger am nächsten stehend das radikale Prozessdenken von Hegel. Sie erinnern sich, bei Hegel war ja der reine Vollzug des Seins als Werden der Modus auch des Bewusstseins und überhaupt unserer Erfahrungswirklichkeit, unseres gesamten Weltverhältnisses gewesen. Also hätten wir bei Hegel ja durchaus schon durchbeschrieben, was Heidegger dann später Dasein nennt. Die von Hegel skizzierte reine Vollzugsfigur und die Eigenzeitlichkeit des Werdens könnten also schon durchaus diesen zeitlichen Sinn von Sein beschreiben, um den es auch Heidegger geht. Heidegger weist aber auch hier Ähnlichkeiten zurück. Auch Hegel, der Prozessdenker par excellence, habe letztlich die Zeitstruktur des Seins verkannt. Mit diesem Gedanken beendet Heidegger übrigens das Buch Sein und Zeit. Also das Ende dieser ersten Hälfte des geplanten doppelt so großen Werks war Hegel gewidmet und der Auseinandersetzung mit Hegel. Kurz gesagt wirft Heidegger Hegel vor, dass der letztlich doch nur wieder auf den Geist abhebe. Konkretisierungen am Werk sehen wollen, also Hegel sei auch durchaus ins Konkrete reingegangen, aber es sei ihm eben nicht in der Konkretion um die faktisch geworfene Existenz selbst gegangen. Also dieses Geworfensein, diese Schicksalsdimension, die nur durch das Vorlaufen zum Tode richtig gefasst werden kann, intellektuell richtig gefasst, aber vor allem auch existenziell richtig aufgegriffen, richtig gelebt werden kann, die hat auch Hegel letztlich vermieden. Insofern würde auch Hegel aus Heideggers Sicht in diese europäische Tradition, metaphysische Tradition reingehören, auch wenn er als Prozessdenker sozusagen sehr nah dran gekommen ist an die Aspekte, die gedacht werden müssen. Also, das wäre jetzt auch wieder ein Riesenthema zu diskutieren. Sehr klar wird Heideggers Kritik an Hegel nicht. Dieses Erfordernis, sozusagen das Vokabular des Vorlaufens zum Tode mit hineinzudenken in das, was Hegel Geist nennt, ist natürlich erstmal eine etwas nach begrifflicher Forderung klingende Art von Kritik. Man könnte sicherlich lang diskutieren, ob Heidegger dieser Schritt über Hegel hinaus tatsächlich gelungen ist, beziehungsweise was denn diese Idee vom Tod nun wiederum ihrerseits für Artikulationsmöglichkeiten hat, jenseits hegelscher Überlegungen oder dialektischer Bilder oder spekulativer Denkfiguren, könnte man sagen. Aber das ist jetzt auch nicht meine Absicht, ich wollte jetzt nicht Hegel gegen Heidegger verteidigen. Ich dachte mir nur, dass es wahrscheinlich nochmal ganz gut ist, sich in diesen feingliedrigen Überlegungen auch nochmal als Kontrast einige von den Modellen oder Modellierungen daneben zu halten, die wir ja jetzt schon kennen. Soweit also für heute. In der nächsten Sitzung, in der letzten Sitzung, werde ich nochmal versuchen, einige mehr dieser vergleichenden Perspektiven aufzumachen. Leider kann ich etliche Autoren, die ich gern ausführlicher besprochen hätte, jetzt nicht mehr besprechen. Also es wird so eine Mischung werden aus noch einigen nur kurz anzureißenden, aktuelleren Zeittheorien und andererseits nochmal ein Versuch, so gewisse Vergleichsperspektiven aufzumachen. Ein Bogen, glaube ich, ist sehr interessant, der heute sich schon angedeutet hat mit Heidegger. Wir sind jetzt an einem Punkt im 20. Jahrhundert, an dem, aus was für Gründen auch immer, die Zeitphilosophie, die sozusagen an der Spitze des Denkbaren entlang, an der Denkfront entlang denkt, Anlässe sieht, auf die allerersten, frühesten Zeitdenker, die wir vor fast einem Jahr kennengelernt haben, zurückzugreifen und sozusagen auf der Höhe der ganz frühen, den Beginn des europäischen Denkens eigentlich markierenden Zeittheorien, also das Bedürfnis bei diesen einzusetzen, erstens hat und zweitens auch versucht zu realisieren an den Überlieferungen, die da sind. Das ist ein ganz bemerkenswerter Befund. Also man hat sozusagen am Gipfel der Moderne oder nach der Moderne oder wo auch immer man da Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts ist, plötzlich diesen Riesenlink, die Rückfrage nach dem Beginn der europäischen Tradition. In gewisser Weise hat es das auch bei Hegel schon gegeben, der die Geschichte der Philosophie auch, also eine Geschichte über Ägypten und die Vorsokratik und so weiter erzählt. Trotzdem ist das ein interessanter Befund. Also die Rückfrage sozusagen, die den großen Bogen sucht, das hatten wir in den Phasen dazwischen so nicht. Wäre also eine spannende Frage, sich mal zu überlegen, wie das eigentlich kommt. Das nur so als Aufmerksamkeitspunkt, jetzt höre ich ganz schnell auf. Bis zum nächsten Mal.